Liebe Brüder und Schwestern, ich grüße euch im Namen Jesus. Freue mich sehr, dass ich bei euch sein kann. Freue mich überhaupt, dass es Gottesdienste gibt. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Dafür dürfen wir wirklich dankbar sein. Und wir weiten heute Morgen wieder unseren Blick hinein in die Situation von unseren Brüdern und Schwestern, wo es an vielen Orten keinen Gottesdienst gibt. Und das zum einen natürlich wegen der Pandemiesituation, aber zum anderen, weil sie in Ländern leben, wo sie wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus verfolgt werden. Und ich möchte gleich zu Beginn mit einem Filmclip euch hineinnehmen in das, was mir am wichtigsten ist heute Morgen in dieser Predigt oder in diesem Bericht. Und das ist, dass es uns gelingt, als Christen in Deutschland eine Brücke zu schlagen zu unseren Brüdern und Schwestern und tatsächlich Verbindung mit ihnen aufzunehmen. Und ich freue mich natürlich sehr, Andreas, so wie du das heute Morgen schon erzählt hast oder berichtet hast, eben, dass hier jede Woche gebetet wird für die verfolgten Brüder und Schwestern. Und ich möchte euch sehr darin ermutigen, das beizubehalten und das auch noch zu intensivieren. Ich glaube, es ist uns wohl nicht in dem Maße bewusst, was es bedeutet, wenn wir als Gemeinde zusammenstehen. Und vielleicht ist es uns etwas klarer geworden jetzt durch die Pandemie, wo es Situationen von Isolation gegeben hat. Gemeindeleben ist nicht so, wie man es gewöhnt ist, Hauskreis, naja gut, mal geht's nicht, alles mit Einschränkungen, mit Auflagen oder vielleicht auch mal gar nicht. Und wir merken, da verändert sich etwas, habe es heute Morgen auch so rausgehört, manche sind seit Beginn der Pandemie gar nicht mehr im Gottesdienst gewesen. Das ist keine Einzelerscheinung, bedauerlicherweise. Ich habe eine Umfrage gelesen, die unter Gemeinden gemacht wurde. Seit Beginn der Pandemie, also im Frühjahr dieses Jahres, und wo ja auch einige Gemeinden dann Online-Gottesdienste angeboten haben, sind tatsächlich etwa 40% der Christen, 40% der Christen haben nicht einmal, also von diesen befragten Gemeinden, es waren ein paar hundert, 40% dieser befragten Gemeinden, da haben die Christen nicht einmal einen Online-Gottesdienst besucht. Wo ich dann mich wundere und wir natürlich auch eine Bestandsaufnahme machen müssen, gehen wir jetzt geschwächt aus dieser Krise hervor? Oder gehen wir gestärkt aus dieser Krise hervor? Und die Entscheidung liegt ja nicht bei Gott, sondern die Entscheidung liegt ja bei uns, wie wir uns in dieser Situation aufstellen. Und zum einen, ja, wir beten für unsere Brüder und Schwestern. Und heute möchte ich euch etwas von unseren Brüdern und Schwestern zurückgeben, was wir von ihnen lernen können, nämlich in der Isolation. Und da jetzt als Beispiel ein Pastor, der 23 Jahre lang in der Türkei gedient hat. Er hat dort Gemeinde gebaut, er ist Amerikaner, hat aber eine Berufung erhalten, dort in der Türkei zu arbeiten, zusammen mit seiner Frau, das ist der Pastor Andrew Brunson. Manche von euch kennen vielleicht diesen Namen, mit seiner Frau Noreen war er in der Türkei. Und als dann der Putsch aufkam, 2016 meine ich war das, wurde er auch mit seiner Frau verhaftet. Sie wurden ins Gefängnis geworfen und es wurde dann eben der Vorwurf ihm gemacht, Spionage und was eben dann Gefährdung der staatlichen Sicherheit, was dann eben so typisch ist in diesem Umfeld von Verhaftungen. Und es hat sich sehr, sehr schnell herausgestellt, weil er Amerikaner ist, war er dem türkischen Präsident Erdogan ganz besonders ein Dorn im Auge und er hat ihn praktisch zum persönlichen Feind und persönlichen Gefangenen erklärt und hat dann unmissverständlich auch deutlich gemacht, dieser Pastor wird bis an sein Lebensende in einem türkischen Gefängnis bleiben. Und dann hat die amerikanische Regierung sich an den Präsidenten Erdogan gewandt und hat gesagt, wenn ihr diesen Pastor nicht freilasst, werden wir Sanktionen euch auflegen, die euch in so einer Weise als ganzes Land in die Knie zwingen werden, dass ihr diesen Pastor freigeben wollt. Und der türkische Präsident hat noch gelacht und dann kamen die Sanktionen und innerhalb von einer ganz, ganz kurzen Zeit ist die Lira, die türkische Währung, um 25% abgestürzt. Die ganze Wirtschaft ging in die Knie und so hat sich der Präsident Erdogan letztendlich, er musste nachgeben und er hat dann, nachdem dieser Pastor 2 Jahre im Gefängnis war, musste er diesen Pastor freilassen und der Pastor ist jetzt heute wieder zurück in den USA. Wir kennen ihn persönlich, wir haben mit ihm gesprochen, wir haben ein kleines Interview mit ihm gemacht, aber bevor wir dieses Interview sehen, ist nur ein ganz kurzer Ausschnitt von diesem Interview, möchte ich euch noch sagen, wie es dem Pastor Brunson im Gefängnis gegangen ist. Seine Frau wurde sehr schnell wieder freigelassen und er, 23 Jahre, Pastor, ein Mann Gottes, er kennt das Wort Gottes, er ist ein Mann des Gebets, er kennt auch die Türkei, er weiß, wie es den Christen in der Türkei geht, er hat mehr als einmal Anfeindungen erlebt, er weiß, dass Kirchen nicht gebaut werden dürfen in der Türkei, es dürfen keine Geistlichen ausgebildet werden, Christen werden in den Schulbüchern diffamiert, werden auch immer wieder in den Medien diffamiert als eine aufrührerische Sekte oder Gruppe, die den staatlichen Umsturz plant und so weiter. Also Pastor Brunson, er kannte die Situation der Christen in der Türkei. Das war für ihn nichts Neues. Neu war für ihn Gefängnis. Das hatte er noch nie erlebt. Und dann kam er ins Gefängnis und zuallererst kam er in Einzelhaft. Und da war er dann einige Wochen, ich weiß jetzt nicht mehr wie lange, oder sogar einige Monate auf jeden Fall, war er dort in Einzelhaft. Und nach dieser Einzelhaft, die war schon für ihn enorm beschwerlich, da wirst du ja auch nicht in Ruhe gelassen, es ist ja nicht so, dass du da irgendwie dann für dich bist, sondern es gibt immer wieder Verhöre und Störungen und psychische Folter in diesen Gefängnissen. Und dann nach ein paar Monaten kam er in eine Zelle mit lauter Islamisten, also Leute wie vom IS und Al-Qaida, mehr als 2 Dutzend solche Islamisten, die den ganzen Tag laut den Koran zitiert haben oder eben laut gebetet haben. Und er hat uns dann im Interview erzählt, dass er im ersten Jahr, und das muss man sich mal überlegen, er sagt, im ersten Jahr ist es ihm nicht gelungen, Verbindung zu Gott aufzunehmen. Und ich glaube, das können wir uns schon ein bisschen vorstellen. Und wenn wir heute über Isolation sprechen, dann ist das natürlich eine ganz starke Form von Isolation. Du bist getrennt von anderen Christen, getrennt von deinen Freunden, getrennt von deiner Familie. Also Isolation, das was wir jetzt als Isolation erleben durch die Pandemie, durch Corona, das ist ein kleiner Einblick in das. Und vielleicht lasst mich das gleich mal mitnehmen. Ich habe ja gesagt, ich möchte euch weitergeben, was unsere Geschwister in der Zeit der Pandemie, in der Zeit der Isolation gelernt haben. Vielleicht die erste Lektion, die wir uns da heute Morgen notieren sollten, die ist, dass wir ganz vergessen haben an manchen Stellen, dass Jesus uns gesagt hat, ihr werdet Bedrängnis haben. Damit ist nicht Corona gemeint, okay? Ihr werdet Bedrängnis haben. Und für uns war Bedrängnis Ägypten, Nordkorea, Saudi-Arabien, Eritrea, Nigeria. Dort ist die Bedrängnis, okay? Aber Bedrängnis bei uns, wir haben das schön von uns weggehalten und jetzt haben wir so eine Form, so einen Vorgeschmack auf Bedrängnis erhalten und vielleicht dabei gleich die zweite Lektion. Und das, was uns wahrscheinlich am allermeisten irritiert hat bei dieser ganzen Corona-Geschichte und uns immer noch irritiert, ist, dass uns jemand vorschreibt, was wir zu tun haben. Also das geht ja gar nicht. Wir kontrollieren sehr gerne. Und wir möchten alles in der Hand behalten. Und jetzt kommt da plötzlich jemand und sagt uns, du darfst nicht hierhin gehen, du darfst dich mit dem nicht versammeln, du darfst diese Veranstaltung nicht machen oder du darfst nicht daran teilnehmen, du darfst nicht mehr auf die Straße, du darfst nicht ins Kino und so weiter. So viele Einschränkungen und wir sind doch so selbstbestimmt. Wir möchten ganz gerne selbst bestimmen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Und das ist dann schon die zweite Lektion. Lege dein Leben in Gottes Hand. Hör auf, gegen die Umstände anzukämpfen. Und das werden wir jetzt auch gleich hören an mehreren Beispielen. Ich nehme euch heute Morgen durch mehrere Länder hindurch, immer nur mit ganz kurzen Einblicken, wo wir das so miterleben, dass du dich in eine Situation, und wir sind jetzt auch in einer schwierigen Situation mit Corona, auch wenn es natürlich alles noch erträglich ist, wir sind relativ weich abgefedert in dieser Situation, aber dass du in einer Situation ganz bewusst sagst, Herr, und was willst du jetzt von mir in dieser Situation? Darum geht es. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz, haben wir heute Morgen gesungen. Ich glaube, das war das Wichtigste, was wir heute Morgen gehört haben. Wir sind so gern mit uns selbst beschäftigt. Und manchmal betrachten wir uns als das Zentrum des Universums, auch unseres geistlichen Lebens. Ich gebe euch mal ein kleines Bild. Habe ich alles nicht vorbereitet, okay? Ist wichtig, dass wir dieses Bild mit nach Hause nehmen. Das Wichtigste bei einem Rad ist die Narbe, also das Zentrum. Ja? Das Rad, der Reifen, dreht sich um diese Narbe. Und bei manchen Christen ist es so, die Narbe, das sind sie selbst. Also sie sind im Zentrum von diesem Rad. Und alles dreht sich um sie. Da sind alle Bereiche angeordnet. Freunde, Sportverein, Arbeitsstelle, Gemeinde und noch viele andere Bereiche, Verwandtschaft, Familie und so weiter und so weiter. Und alles dreht sich um diese Narbe. Das bedeutet natürlich auch, um dieses Rad am Laufen zu halten, muss diese Narbe eine enorme Anstrengung aufbringen, um all diese Lebensbereiche schön am Laufen zu halten. Und der Unterschied ist, wenn Jesus diese Narbe ist, dann lebst du aus der Kraft Gottes und aus einer Kraft, die wunderbar alles ordnet und am Laufen hält und das Zentrum oder wie es so schön heißt, die Hauptsache ist doch, dass die Hauptsache bleibt. Amen. Also, dass Jesus dieses Zentrum ist und dass von ihm aus alles läuft. Und der Pastor Andrew Brunson, als er im Gefängnis war und diese Verbindung zu Gott nicht herstellen konnte, hatte er eine ganz, ganz wichtige Frage, als seine Frau ihn besucht hat. Und jetzt hören wir mal rein, was er in diesem Interview sagt.
Bis zu diesem Zeitpunkt, bis Jesus endgültige Gerechtigkeit schafft, verlangt Gott von uns, dass wir an die denken, die im Gefängnis sind, als ob wir selbst dort wären, dass wir mit denen weinen, die weinen. Aus verschiedenen Gründen hat Gott um mich herum eine weltweite Gebetsbewegung ins Leben gerufen. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt beten für mich, und Gott hatte seine Gründe, das zu tun. Es ging um viel mehr, als mich aus dem Gefängnis zu retten. Als ich im Gefängnis saß, hatte ich Angst, vergessen zu werden. Ich wünschte mir verzweifelt, dass meine Brüder und Schwestern für mich beten würden. Und immer wenn meine Frau Noreen mich besuchte, stellte ich ihr dieselbe Frage, per Telefon, weil wir durch Panzerglas getrennt waren. Beten die Menschen immer noch für mich? Ich hatte Angst, dass sie aufhören würden zu beten. Dass sie zur nächsten Krise, zum nächsten wichtigen Gebetsanliegen übergehen würden. Aber sie hörten nicht auf. Das zu wissen, ließ mich die Zeit bis zu Noreens nächsten Besuch überstehen. Dann stellte ich ihr die gleiche Frage nochmal und erhielt die gleiche Antwort. Ja, die Menschen beten immer noch für mich. Als ich schwach war und nicht mehr standhalten konnte, gab es andere, die mich hielten. Christen, denen ich nie begegnet war. Doch die wenigsten Menschen, die verfolgt werden, erhalten so viel Gebet. Kaum jemand erhielt so viel Unterstützung wie ich. Viele sind nur ihren Ortsgemeinden oder ihren Familien bekannt. Und von manchen weiß niemand. Sie sind allein. Doch auch wenn ihr ihre Namen nicht kennt, sie sind im Himmel berühmt. So sieht Gott sie. Im Himmel sind diese Menschen Helden. Sie zeigen Jesu Wert auf die mächtigste Art und Weise. Sie beweisen mit ihren Taten ihre Liebe und Hingabe an ihn. Und ihr Zeugnis macht das Reich Gottes größer. Ihr Leiden ist nicht vergeblich. Es ist für Gott sehr kostbar. Deshalb möchte ich euch, meine Brüder und Schwestern in Deutschland, ermutigen, an sie zu denken, sich an sie zu erinnern, für sie zu beten. Ich denke daran, wie Jesus gesagt hat, jeder, der einem Propheten ein Glas Wasser gibt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wenn ihr also bereit seid, unseren verfolgten Brüdern und Schwestern, diesen Märtyrern zu dienen, wenn ihr bereit seid, für sie zu beten, sie zu lieben, ihnen und ihren Familien zu dienen, werdet ihr dann nicht auch die Belohnung eines Märtyrers erhalten?
So, er hat es sehr deutlich gemacht, wie das Gebet für ihn ganz entscheidend war. Und deswegen nochmal, das ist mir die wichtigste Botschaft heute Morgen, dass wir im Gebet an der Seite unserer Brüder und Schwestern stehen. Und lasst mich nochmal auch, klappt das mit der PowerPoint? Dass wir in dieser Zeit, wo wir so eine Form der Isolation erleben, das Ganze auch nochmal einen Schritt weiter denken. So, jetzt können wir uns noch treffen für Gottesdienste, Hauskreise und auch mal privat und so weiter. Wie würde denn, und das haben wir jetzt gerade vom Andrew gehört, im Gefängnis, okay, er durfte ab und zu mal seine Frau sehen durch Panzerglas und dann mit ihr kurz sprechen, wie würde denn unsere Gemeinschaft aussehen, wenn es kein Telefon mehr gäbe, kein Internet, keine Versammlungen, keine Hauskreise, keine Gebetstreffen? Du sagst, kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas kommt. Wir können uns manches nicht vorstellen. Und dann muss ich nochmal fragen, worin besteht denn unsere Gemeinschaft, dass wir zusammen in einem Raum sitzen? Oder ist denn unsere Gemeinschaft nicht auf einer ganz anderen Ebene, wo Paulus ja auch schreibt, im Kolosser 2,5, glaube ich, steht das, wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, bin ich doch dem Geist nach anwesend. Er schreibt das auch nochmal an anderer Stelle. Das heißt, wir sind als Gemeinde kein natürlicher Verein, sondern ein übernatürlicher Organismus, und unsere Verbindung miteinander ist eine ganz andere, als dass wir uns gegenseitig in die Augen schauen können. Es ist schön, dass wir uns in die Augen schauen können, schön, wenn wir uns umarmen können, aber das macht nicht unsere Gemeinschaft aus. Und jetzt komme ich zur dritten Lektion, und das ist die, dass wir vielleicht in der Zeit der Pandemie entdeckt haben, dass das Allerwichtigste und Wertvollste und vielleicht sogar auch mächtigste Instrument, das Gott uns in die Hand gegeben hat, um an der Seite eines anderen zu stehen, ist unser Gebet. Ich habe die Möglichkeit, dir, Bruder, da hinten in der letzten Reihe, obwohl ich dich gar nicht kenne, aber ich habe die Möglichkeit, dir zu dienen, auch aus 75 Kilometer Entfernung oder aus 750 Kilometer Entfernung, weil ich mich an deine Seite stellen kann. Und dafür danke ich euch nochmal, dass ihr euch als Gemeinde an die Seite unserer Brüder und Schwestern stellt. Diese Isolation können wir durchbrechen. Dafür ist eine Haltung notwendig, und das möchte ich euch mit dem nächsten Bibelvers zeigen. Da heißt es, wo Paulus schreibt, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente. Und im Griechischen verwendet er dieses Wort Sklave war. Ich möchte nur ganz kurz die Aufmerksamkeit darauf lenken. Dem Herrn diente. Sklaven möchten wir nicht sein. Nein, das widerstrebt uns ganz arg. So, und vielleicht kann man es ja auch ein bisschen abmildern. Man könnte auch sagen, wo ich ein Diener des Herrn war. Auch dienen ist nicht unbedingt unsere Spezialdisziplin. Aber genau dazu ruft uns der Herr und gerade auch dazu ruft er uns jetzt in dieser Pandemiezeit. Und ich gebe euch jetzt ein paar Beispiele. Das ist die Dalia aus dem Irak. Sie und ihre Familie, sie haben viel Unrecht erfahren, Gewalt erfahren durch Islamisten. 2006 wurde ihr Onkel ermordet. Bei der Beerdigung, wo sie gerade ihren Onkel beerdigt haben, hat sie den Anruf erhalten von Islamisten, wir haben deinen Bruder und wir werden den töten. Sie mussten ihn dann freikaufen durch Lösegeld. Sie mussten schließlich, als der IS aufkam, aus dem Irak fliehen. Sie sind 2017 zurückgekommen, um dann nur ihr Haus zerstört und geplündert vorzufinden. Und dann war sie dort in ihrem alten Haus, alles zerstört. Und zusammen mit anderen Christen, die auch zurückgekehrt sind, sind ja nur ein Teil zurückgekehrt in den Irak. Und sie hat sich gefragt, Herr, was soll ich jetzt machen? Alles ist weg, alles ist kaputt. Wie geht's denn jetzt weiter? Und Gemeindeleben war auch noch keins da offensichtlich. Und plötzlich kam ihr der Gedanke, es gibt ja noch andere Frauen, die sind in der gleichen Situation. Also hat sie sie kontaktiert, irgendwie per Telefon oder besucht, hat gesagt, lasst uns zusammenfinden, lasst uns zusammen beten, lasst uns zusammen in der Bibel lesen und uns stärken durch Gottes Wort. Das hat sie getan, nach ein paar Wochen waren es 150 Frauen. Was findest du jetzt zu tun in der Situation, in der du bist? Oder hier der Mohammed, natürlich nicht sein richtiger Name, Mohammed aus dem Jemen, als unsere Mitarbeiter ihn getroffen haben, war er schon jahrelang Christ und er war noch nie einem anderen Christen begegnet im Jemen. Er dachte, er ist der einzige Christ im Jemen. Und er hat dann festgestellt, es gibt noch andere Christen und in der Zeit, wo er Christ war, hat er dann eine Frau kennengelernt, Und hat sie geheiratet und die beiden haben mehrere Hauskreise in der Zwischenzeit gegründet. Er war alleine. Was hat er gemacht? Er hat mit Muslimen über Jesus gesprochen. So kamen Menschen zum Glauben und so ist die Gemeinschaft gewachsen. Er hat die Isolation durchbrochen. Unsere Geschwister in Indien, sie sind gerade auch durch Corona in eine extrem schwierige Lage geraten. Das ist nur ein Beispiel, Indien für mehrere Länder. Unsere Geschwister haben zum einen Verfolgung zu erleiden, zum anderen ist es so, dass in mehreren Ländern, wenn die Regierungen Hilfsgüter verteilt haben, Lebensmittel, Medizin und weiteres, wurden die Christen jetzt in dieser Pandemie ganz bewusst, ganz gezielt ausgelassen. Sie haben keine Hilfsgüter erhalten. Das ist in Indien passiert, das ist in einigen afrikanischen Ländern passiert, in einigen asiatischen Ländern passiert. Und das hat manche Christen in eine existenzielle Not gebracht, in Hungersnot gebracht. Und nicht nur die Christen, sondern auch die Gemeinden. In vielen Ländern ist es so, dass die Gemeinden so organisiert sind, dass man eben am Sonntag zusammenkommt und Gottesdienst feiert. Und das, was am Sonntag eingesammelt wird an Geld, das ist das Gehalt vom Pastor. Davon lebt der Pastor, davon wird die Gemeinde bezahlt und alles, was mit der Gemeinde zu tun hat. Jetzt hat man aber seit Monaten keine Gottesdienste mehr und wir haben Hilferufe von vielen Pastoren erhalten, wo sie sagen, wir können unsere Familie nicht mehr ernähren, wir haben nichts zu essen, wir haben kein Einkommen mehr, jetzt schon seit mehreren Wochen. Bitte denkt an unsere Geschwister und natürlich auch sind Einzelne betroffen und den Christen, so wie auch diese Frau, sie wurde von ihrem Mann verlassen, weil sie sich Jesus zugewandt hat und dann wird sie beschimpft, dass es liegt an deinem Glauben, dass dein Mann dich verlassen hat und In Indien war es so, auch in anderen Ländern, dass tatsächlich die Christen beschuldigt wurden, die Pandemie ist wegen euch über unser Land gekommen. Ihr seid die Schuldigen, weil ihr dem falschen Glauben anhängt. Das geht dann so weit, wie im nächsten Bild zu sehen ist. Es gibt dazu einige Filme auf YouTube, aber ich erspare euch das. Ein schrecklicher Vorfall, das war jetzt Ende September, wo mehrere Familien sich zu Jesus bekehrt haben in einem Dorf in Indien und sie wurden dann aufgefordert, Ende September war das, am 23. September, sie wurden aufgefordert, ihren Glauben abzusagen. Die Dorfbevölkerung war der Meinung, seitdem sie Christen geworden sind, werden die Gebete der Dorfbevölkerung nicht mehr erhört und es kommen schreckliche Dinge wie so eine Seuche über das Dorf und sie müssen umkehren zu ihrer alten Religion. Und die Christen haben sich allesamt geweigert und dann ist innerhalb von einer ganz kurzen Zeit ein Mob von 2.000-3.000 Menschen zusammengelaufen und die Christen haben uns nachher berichtet, wäre die Polizei nicht gekommen, wären wir wahrscheinlich alle tot. Ihre Häuser wurden komplett zerstört, sie mussten aus dem Dorf fliehen, 15 Familien in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und das ist nur eine Situation. Gott sei Dank können wir sagen, von Open Doors Seite aus, wir konnten immerhin 75.000 Christen in der Zeit jetzt Essen bringen und Medizin bringen, die völlig vernachlässigt worden waren von den Behörden, aber wir wissen natürlich bei Weitem nicht von allen. Das ist eine Situation, die wir häufig finden in Afrika südlich der Sahara. Das ist also die HIWOT. So heißt sie auch nicht wirklich. Und sie kommt aus Äthiopien, wohnt da in einer ländlichen Region, in einem kleinen Dorf, hat 8 Kinder und sie ist nicht in einer christlichen Familie groß geworden, hat sie uns dann später erzählt. Sie kam erst etwa mit 50. Wir haben dann festgestellt, sie ist Analphabetin, kann nicht lesen, kann nicht schreiben. Deswegen ist es auch mit dem Alter nicht so ganz klar. Ja. Als wir sie kennengelernt haben, hat sie uns unsere Geschichte erzählt. Sie war zu dem Zeitpunkt in einer sehr, sehr großen Not. Und es ist Folgendes passiert. Sie sagt, ihr Mann hat überhaupt nichts getaugt, er war Alkoholiker und er hat sich nie gekümmert um die 8 Kinder, hat nichts dazu beigetragen, die Familie zu versorgen. Das heißt, alles ist auf ihren Schultern gelastet. Und sie hat weiter erzählt, obwohl es in diesem Dorf, wo sie groß geworden ist und dann gelebt hat, obwohl es dort eine protestantische Kirche gab und sie von klein auf schon als Kind den Wunsch hatte, mal in diese Kirche zu gehen, hat sie es in all diesen Jahren nicht geschafft, auch nur ein einziges Mal dorthin zu gehen, weil die Lebenslast so hoch war. Und sie sagte, und dann kam der Tag, wo alles so schlimm war, so schwer war, dass sie auf ihre Knie gefallen ist. Obwohl sie keine Christin war, hat sie dann gebetet. Sie hat es uns in Englisch erzählt, ich übersetze das mal aufs Deutsche. Und sie hat dann gebetet und gesagt, Herr, bring mein Herz in Ordnung mit dir. Bitte verbinde mein Leben mit dir. Und sie sagte dann, der Herr Jesus kam in mein Herz, ich erhob meine Hände, nahm ihn an und ich sagte, ich widerstehe dem Teufel und ich glaube an Jesus. Und damit war für sie die Sache erledigt. Und sie sagte, von dem Tag an hat sich mein Leben total gewendet. Und dann ist es einige Zeit später geschehen, dass sie schwer krank wurde. Sie arbeitete in der Plantage, hatte körperliche Arbeit, sie wurde schwer krank. Und das war der Moment, wo Open Doors zum ersten Mal von der HIWOT gehört hat, dass sie eben mit 8 Kindern alleine gelassen ist und schwer krank ist und ihre Kinder nicht mehr versorgen kann. Und wir hören ja bei Weitem nicht von allen, die da in Not sind. Und so konnten Mitarbeiter dorthin gehen, ihr was zu essen bringen, mit ihr beten. Und wunderbarerweise ein paar Tage später war sie wieder geheilt. Und sie sagte, seitdem hat ihre Verwandtschaft nichts mehr gegen ihren neuen Glauben. Weil sie sagen, du kannst jetzt wieder arbeiten. Also das war gut eigentlich, dass du jetzt dem Jesus danach folgst. So ungefähr auf die Art und Weise. Sie sagte, aber im Dorf haben die Feindschaften nicht aufgehört, sondern einige Wochen später hat man nachts, während ich mit meinen Kindern schlief, mir die Hütte über dem Kopf abgebrannt. Während wir schliefen, wir wären beinahe alle gestorben, wir konnten uns in letzter Sekunde aus dieser brennenden Hütte retten. Auch da haben wir wieder davon erfahren, konnten das Baumaterial zur Verfügung stellen und so konnte eine neue Hütte gebaut werden. Als wir dann kamen beim zweiten Besuch, hat sie ganz stolz auf die Hütte gezeigt und sagte, schaut mal, diese Hütte hat Gott mir geschenkt. Ich habe dieses Beispiel gewählt, heute Morgen euch das vorzustellen, weil die Hiwot dann auch erzählt hat, trotzdem haben die Anfeindungen im Dorf nicht aufgehört. Und sie sagen, die Anfeindungen, sie hat uns ein paar Beispiele erzählt, die Anfeindungen sind so schlimm, so persönlich, so gemein, so hintertrieben, dass sie, obwohl sie jetzt eine neue Hütte hat, obwohl sie wieder arbeiten kann, trotzdem, sagt sie, mit dem Gedanken spielt, ihr Dorf zu verlassen. Obwohl sie die Versorgung Gottes erlebt hat, weil die Schikane und die Bedrängnis andauernd geht über Jahre. Und das ist eine Situation, wie sie viele Christen, die so allein sind in Dörfern oder wo Familien alleine sind oder nur zwei Familien da sind oder drei Familien, wo sie so bedrängt werden von ihrer Umgebung, dass sie irgendwann entweder das Dorf verlassen oder ihren Glauben aufgeben, weil ihnen die ganze Situation zu beschwerlich wird. Also bitte betet für sie, sie brauchen ganz, ganz dringend unsere Gebetsunterstützung. Und unsere Gebetsunterstützung, die ist ein bisschen zu verstehen wie dieser Psalm 61, wo es heißt, vom Ende der Erde rufe ich zu dir, Herr, weil mein Herz verzagt. Und da brauchen sie uns. Du wollest mich auf den Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Sie kennen den Felsen, der Fels ist Christus, aber sie haben nicht mehr die Kraft, um hochzusteigen auf diesen Felsen. Und deine Hand im Gebet wird ihnen helfen, dein Gebet wird ihnen helfen, dass sie wieder hochsteigen können und feststehen auf diesem Felsen. Deshalb sind unsere Gebete so wichtig. Darauf will ich nicht näher eingehen, außer eines, weil das auch auf der ersten Folie zu sehen war. Das, was wir, das ist jetzt der Weltverfolgungsindex 2020, der wurde im Januar veröffentlicht und der widerspiegelt ja die Situation von 2019. Könnt ihr euch gerne in Papierform mitnehmen, draußen auf dem Büchertisch. Auf dem Büchertisch habe ich übrigens auch unseren Gebetskalender. Ich möchte doch da kurz etwas dazu sagen. Es geht ja heute Morgen darum, dass wir Kontakt aufnehmen, dass wir wissen von unseren Brüdern und Schwestern. Und die, die den Gebetskalender kennen, wissen, der ist in diesem kleinen Heft drin. Jeden Tag ein anderes Land, heute ist es Kenia, Tansania. Jeden Tag ein anderes Land, wo wir von Christen hören, die um Gebet bitten. Und wir werden erst dann beten, wenn wir wissen, wie es ihnen geht. So deswegen bitte bestelle dir diesen Gebetskalender, der kommt alle 4 Wochen, wir schicken den dir kostenlos zu, kostet dich gar nichts. Aber damit erfährst du von der Hiwot, von der Dalia und von all den anderen Christen, auch von dem Mohammed aus Jemen und noch von anderen, wo wir gleich hören werden. Du hörst von ihrer Situation und dann, das habe ich von der Hiwot gelernt, sie hat uns mehrere Situationen in ihrem Leben geschildert. Ihre Gebete waren immer ganz kurz. Sie sagte, als die Dorfbewohner ihre Hütte abgebrannt haben, hat sie sich, interessant wie sie das formuliert hat, sie war ja Analphabetin, sie hat gesagt, ich habe mich 3 Tage gesorgt. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass mein Leben ja in Gottes Hand ist. Und dann habe ich gebetet, ein Gebet, ganz kurz. Herr, ganz egal wo, bau mir ein Haus, in dem ich mit meinen Kindern leben kann. Amen. Das war's. So mit ihrer Heilung, so mit ihrem Haus. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, wenn wir für unsere Brüder und Schwestern beten, also bestell dir diesen Gebetskalender. Ich habe Kugelschreiber draußen, kannst du die Karte ausfüllen, einfach auf den Tisch legen, den Kugelschreiber bitte mitnehmen aus hygienischen Gründen. Und dann schicken wir dir diese Gebetsanliegen zu. Die sind immer ganz aktuell. Ich möchte euch ermutigen, und wenn es nur eine Minute ist oder zwei Minuten oder fünf Minuten, dass du für deine Brüder und Schwestern betest, jeden Tag und dich an ihre Seite stellst. Ein Mann, für den wir auf jeden Fall beten. Ach, jetzt habe ich noch was vergessen. Eine Situation, die ich euch vorstellen möchte, was wir beobachtet haben im letzten Jahr. Es wurden ungefähr im vergangenen Jahr 5-mal so viele Kirchen zerstört oder geschlossen weltweit im Vergleich zum Vorjahr. Also wir sehen einen gezielten Angriff auf das kirchliche Leben in vielen Ländern. Die Kirchen sollen weg, sie sollen geschlossen werden. Das geschieht durch Religionsgesetze oder durch Angriffe von islamistischen Gruppierungen wie in der Sahelregion. Und Algerien ist so ein Beispiel, wo eben im letzten Jahr mehrere Kirchen geschlossen wurden. Und da lesen wir hier 15 Kirchen geschlossen. Vielleicht sagst du, na gut, so dramatisch klingt das gar nicht, 15 Kirchen geschlossen, aber in Algerien gibt es nur 46 Kirchen, okay? Dann ist 15 Kirchen sehr viel, und die Geschwister dort sind trotz dieser Härte, gerade die großen Kirchen wurden geschlossen, trotz dieser Härte, sie sind ermutigt, weil sie sagen, bitte betet für uns. Wir sehen, als wir auf die Straßen gingen, wegen der Kirchenschließungen, haben wir es zum ersten Mal erlebt, dass Muslime mit uns auf die Straße gegangen sind. Und Muslime, die zum ersten Mal überhaupt mitgekriegt haben, dass es Kirchen gibt in Algerien, und als sie dann mitgekriegt haben, dass die Christen demonstriert haben und auf der Straße verhaftet wurden, teilweise geschlagen wurden von der Polizei, sind die Muslime auf die Straße gegangen, und sie sagen, wir sehen da drin die Frucht von Gebeten. Und als wir den Leiter hier, er ist der Leiter der der protestantischen Kirchenvereinigung, Pastor Salah Shalah, als wir ihn gefragt haben, warum schließt die Regierung diese Kirchen? Und sie sagten, es gibt nur einen Grund. Er sagte das, Pastor Salah, es gibt nur einen Grund, weil so viele Muslime zum Glauben an Jesus kommen. Bitte betet für sie, dass sie denn weiter fest im Glauben bleiben und weiter treu Jesus nachfolgen. Iran, ich komme zum Schluss mit dem Blick auf die Uhr. Nasser, ein Bruder von uns, der seit 2018 im Gefängnis sitzt, 10 Jahre Haft muss er absitzen. Und er hat uns aus dem Gefängnis geschrieben, wo er davon berichtet, er sagt, ich sehne mich nach der Gemeinschaft mit euch. Ich erinnere mich an die Gottesdienste, die wir zusammen gefeiert haben. Ich bin im Geist bei euch. Mauern und Entfernungen halten mich nicht fern, auch wenn ich deshalb Kummer empfinde. Ihr seid immer in meinen Gebeten, schreibt er. Und dann ein Satz, der mich umhaut. Ich danke Gott für die Unterstützung, mit der ihr mich beschenkt habt, dass ihr meine Lasten geteilt, mir Kraft gegeben und mich ständig ermutigt habt. So erlebt er unsere Gebete. Und jetzt, wie glücklich bin ich, euch an meiner Seite zu haben. Niemals könnte ich all das alleine durchstehen, der Herr aber trägt mich. Und der Bruder Wahid, er wurde im Rahmen einer Untergrundgemeinde, Gottesdienst im Iran, es kommen ja viele Muslime zum Glauben an Jesus, wurde er festgenommen und zuerst mal in Einzelhaft gesteckt für 36 Tage. Mit ihm zusammen wurden noch andere Christen verhaftet. Und er sagte, als er dann dort in Einzelhaft war, war er erst mal sehr geschockt. Keine Bibel, niemand, mit dem er reden konnte, niemand, mit dem er beten konnte. Und er sagte, es hat aber nicht lange gedauert. Er hat gesagt, sehr schnell habe ich mich erinnert an die anderen Christen, die mit mir verhaftet worden sind. Und ich habe angefangen, für sie zu beten. Und er sagte, in dem Augenblick, wo ich angefangen habe, für sie zu beten, hatten wir Gemeinschaft miteinander. Und das möchte ich euch weitergeben. Unsere Gemeinschaft ist im Geist. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn und im Heiligen Geist und miteinander. Und so stehen wir im Geist miteinander und dienen einander im Geist. Und Gebet ist dabei das mächtigste Werkzeug, das Gott uns gegeben hat. Nehmt die Psalmen, sprecht sie euren Geschwistern zu. Betet Psalm 23, Psalm 91, all die anderen Psalmen für sie. Und ein Satz, den möchte ich euch noch weitergeben von dem Wahid. Er sagt, im Gefängnis, da hast du keine Kontrolle mehr. Also gib dein Leben in Gottes Hand. Hör auf zu versuchen, zu kontrollieren, wo du meinst, du müsstest noch irgendetwas regeln. Du hast gar keine Möglichkeit mehr. Er sagt im Gefängnis, ich musste sehr schnell lernen, der Einzige, auf dem ich mich überhaupt noch verlassen kann, von dem ich etwas erwarten kann, das ist Jesus. Und dann sagte er einen sehr bemerkenswerten Satz. Er sagte, Isolation ist nicht die Zeit, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Wow, fand ich gigantisch. Und jetzt das allerletzte Beispiel. Entschuldigung, Andreas, ist kein Problem. Gut, solange du mich nicht runterholst. Nein, ich möchte euch noch ein Beispiel weitergeben. Man könnte viel sagen über die Situation in China. Dafür bleibt wirklich die Zeit nicht. Da müsste ich eine halbe Stunde drüber sprechen. Die Bedrängnis für die Christen in China ist enorm geworden. Ganz enorm. Die letzten 2 Jahre. Xi Jinping, der chinesische Präsident, setzt die Kirchen enorm unter Druck. Aber ich möchte euch auch wissen lassen, wie zum Beispiel die Gemeinde darauf reagiert. Es wurde eine Hauskirchenleiterin verhaftet. Sie wurde ins Gefängnis geworfen. Sie ist Pastorin. Und als sie dann im Gefängnis war, das war für sie ein Schock. Und dann sagte sie, Herr, was nütze ich dir im Gefängnis? Warum bin ich im Gefängnis? Was willst du von mir? Und sie hat gebetet. Und sie sagte, Herr, was soll ich jetzt hier tun? Und dann hatte sie einen Gedanken. Und ich möchte euch ermutigen, liebe Brüder und Schwestern, der Heilige Geist möchte dich leiten durch deine Gedanken. Es wird ganz selten sein, dass ein Engel zu dir spricht, okay? Es wird ganz selten sein, dass Gott mit einer hörbaren Stimme zu dir spricht. Oft spricht er durch sein Wort zu uns. Aber in den allermeisten Fällen spricht der Heilige Geist in unsere Gedanken hinein. Also lerne Gott zu vertrauen, dass er in der Lage ist, in deine Gedanken hineinzusprechen und diesen Gedanken zu folgen. Sie hat es uns so beschrieben und dann kam mir der Gedanke, der kam einfach so, der Gedanke, lass dich einteilen zum Toilettenreinigungsdienst dort im Gefängnis. Sie fand das nicht so schick am Anfang und hat es dann aber gemacht, hat sich da einteilen lassen. Und als sie dann nach ein paar Monaten rauskam, hat sie ihren Lobpreisbericht gegeben. Sie sagte, ich bin das so gewohnt, so ist mein Leben, mein geistliches Leben, seitdem ich Jesus kenne, ich singe von früh bis spät. Und das ist die 4. Lektion. Fülle deinen Mund alle Zeit mit Gottes Wort und mit Gottes Lob. Der Mensch ist wie ein Schwamm. Wenn du drauf drückst, kommt das raus, was drin ist, okay? Wenn wir unter Druck geraten, kommt das raus, was drin ist. Bei dieser Schwester, als sie im Gefängnis war, kam das raus, was drin war, nämlich Lobpreis. Und sie sagte, so bin ich durch die Zellen gegangen und habe geputzt überall und während ich geputzt habe, habe ich die ganze Zeit gesungen. Und das hat die anderen Gefangenen, das hat sie fasziniert, weil sie sagten, wie kannst du, und ich will den Ausdruck nicht wiederholen, wie kannst du in dieser Situation, wie kannst du singen? Und sie sagte, ihr könnt euch nicht vorstellen, mit wie vielen Menschen ich über Jesus reden konnte. Und es sind so viele zum Glauben an Jesus gekommen. Deswegen 5. Lektion, in der Schwierigkeit, in der Pandemie, in der Isolation, richte den Blick auf das, was Gott mit dir in dieser Situation tun möchte. Amen. Ja? Schau nicht auf dich selbst, sondern schau auf das größere Bild. Was will Gott jetzt mit mir tun? Was will er mit euch als Gemeinde tun? Gott hat einen Plan und dieser Plan, da sind alle Ressourcen da für diesen Plan. Amen. Lasst uns zusammen aufstehen. Wir möchten uns jetzt noch ein paar Minuten Zeit nehmen und wenn vielleicht einige von euch sich zur Stimme für unsere Brüder und Schwestern machen würden und würden für den einen oder anderen beten, in Indien, in China, in den Gefängnissen, im Iran und vielen anderen Situationen, die wir vorgestellt haben. Und wir schließen dann das Gebet von vorne hier ab. Dürft gerne an eurem Platz beten und bitte laut beten.